Guten Morgen. Happy Sunday. Ein sehr großes Dank an alle, die gestern mitgeholfen haben. Das war auf jeden Fall ein sehr schöner Event für die Gemeinde. Schöne Zeit. Ich hatte eine Baustelle zu Hause. Ich könnte nur teilweise hier sein. Aber vielen, vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben. Und ja, das war eine sehr große Leistung von uns als Gemeinde, von euch als Gemeinde. So, danke. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind in Markus Kapitel 11 heute Morgen. Wir wollen ab Vers 12 den Text angucken. Ich bete kurz. Jesus, danke für diesen Morgen. Danke, Herr, für dein Wort. Herr, wir beugen unsere Herzen, unsere Gedanken vor dein Wort heute Morgen und bitten dich, dass du zu uns redest. Wir kommen zu dir mit offenen Händen. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Füllung. Herr, danke, Herr, dass wir nie von dir enttäuscht weggehen dürfen und müssen. Herr, danke, Herr, dass du uns zu uns jetzt reden möchtest, uns ermutigen möchtest und stärken möchtest. Herr, wir bitten dich, dass du das tust durch deinen Geist. Amen. Wie andere Menschen, die ich in dieser Gemeinde kenne, schauen Miriam und ich gerade die Reality-Show Seven vs. Wild an. Und dies ist die vierte Staffel, in der sie Leute in der Wildnis schicken, um zu sehen, ob sie 14 Tage in der Wildnis überleben können. Und manchmal schaue ich zu und denke, ich sehe nur zu, wie Menschen in der Kälte Neuseelands bei einem simulierten Flugzeugabsturz leiden. Warum guckst du das an, Andrew? Aber irgendwie ist es interessant. Und die auch mir ein bisschen folgen auf Social Media weiß, dass ich und ein paar Kumpels gerne in dem Wald hier schlafe mit unseren Zelten. Und so ist schon interessant, wie man überleben kann da im Wildnis. Aber am Ende des Tages ist Seven vs. Wild ein bearbeiteter Reality-Show. Wenn du die Leute von einem GoPro, einer kleinen Kamera setzt, wird das ihr Verhalten beeinflussen. Und die Realität würde ganz anders aussehen, wenn wirklich 7 Menschen an einem Berghang mitten in Neuseeland abstürzen würden. Aber das ist es, was wir in unserem Text heute Morgen haben. Wir haben das Bild, aber was ist die Realität? Was passiert hinter den Kulissen? Das ist der Punkt, an dem wir für ein paar Wochen in unserem Text aufgehört haben. Jesus kam auf einem Esel in Jerusalem an. Er zeigte allen, was für ein König er war. Er war ein Dienerkönig. Er war nicht da, um die Römer zu stürzen. Er war da, um sein Leben als Lösegeld für die Menschheit zu geben. Um uns als Lamm zu dienen, obwohl er in Wirklichkeit eine Löwe ist, wie wir in Offenbarung Kapitel 5 gelesen haben. Und in Wirklichkeit hätten viel mehr Menschen dort stehen und ihn anbeten sollen, als es der Fall war. Das Volk hätte erkennen müssen, dass sein König, sein Messias, gekommen war. Aber das war nicht die Realität. Jesus ging in den Tempel und hat ihn besichtigt. Was war die Realität, die ihm an diesem Palmsonntag begegnete? Wir haben uns die Frage gestellt, wie unsere Anbetung in unserem Leben aussehen würde, wenn Jesus käme und uns inspizieren würde. Wir haben für ein paar Wochen unser Herzen durchsucht, aber Wir sehen, dass Jesus zu seiner Schlussfolgerung über die Nation und ihre Anbetung gekommen ist. Und die Schlussfolgerung ist nicht schön. Und da fangen wir heute Morgen an, in Markus Kapitel 11, Abvers 12. Und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hätte, ging er hin, obwohl er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir. Und seine Jünger hörten es. Wir erinnern uns, dass Jesus außerhalb Jerusalems in Bethanien übernachtete. Vielleicht bei Maria, Martha und Lazarus. Es war ein Ort, den Jesus gut kannte. Und an dieser Straße stand ein Feigenbaum. Jesus ist wahrscheinlich schon viermal in oder an diesem Feigenbaum vorbeigekommen. Entschuldigung. Wir müssen uns daran erinnern, dass dies der Frühling ist. Feigenbäume tragen im Herbst reife Früchte wie ein Apfelbaum. Aber dieser Baum hatte alle seine Blätter, wie wir im Text lesen, aber er hatte keine einzige Knospe. Angeblich kann man auch die unreife Frucht eines Feigenbaums essen. Wir lesen, dass Jesus hungrig war und deshalb nach Anzeichen von Früchten an diesem Baum Ausschau hielt, um sich auf dem Rückweg nach Jerusalem mit Energie zu versorgen. Er hatte Hunger. Und Jesus tut hier etwas, das wir oft in unseren Bibeln lesen. Wenn Gott zum Beispiel einem Propheten des Alten Testaments befahl, dem Volk etwas zu prophezeien, dann sagte der Prophet es nicht nur, sondern tat es auch, damit das Volk verstand, was Gott ihm sagen wollte. Davon lesen wir zum Beispiel in Jeremia Kapitel 27. Jeremia sollte Joche und Fesseln machen und sich um den Hals legen. Als Beispiel, als Zeugen für das Volk, dass er das wirklich ernst meinte, was er gesagt hat. Was Gott ihm auf Herz gelegt hat. Er tat dies als Prophezeiung, dass diejenigen, die unter dem Joch und der Knechtschaft von König Nebukadnezar standen, sich ihm unterwerfen mussten und diejenigen, die das nicht taten, vernichten würden. Harte Botschaft. Das sieht man auch in der Apostelgeschichte, wo Paulus anhand seiner eigenen Gürtels gesagt wird, dass er gefangen genommen und angekettet werden wird. Hier hat Jesus die Anbetung des Volkes Israels inspiziert. Und er nutzt seinen Hunger und diesen Feigenbaum, um zu zeigen, wie es um das Volk bestellt war. Und woher wissen wir, dass Jesus etwas tut, das sich an die Nation Israel richtet? Feigenbäume und Weinberge werden im Alten Testament oft als Bilder für Israel verwendet. In Hosea Kapitel 9, Vers 10 lesen wir, wie Trauben in der Wüste, so fand ich Israel. Wie eine frühreife Frucht am jungen Feigenbaum erblickte ich euer Väter. Was fand er in Bezug auf das Volk Israel? Er fand einen Baum, der so aussah, als sollte er Früchte tragen. Er war voll mit Blättern, aber es gab keine Früchte. Das Volk Israel hatte alle Voraussetzungen, um zu erkennen, wer der Messias ist. Und um darauf vorbereitet zu sein, ihn zu erkennen und anzubeten, wenn er kommt. Welches anderes Volk hatte das Gesetz und die Propheten? Welches andere Volk hatte die Verheißung an Abraham und an König David? Israel hätte junge Früchte haben sollen, aber sie hätten sie nicht. Und Paulus sagt in Römer Kapitel 11, dass dies zu unserem Vorteil als Nichtjuden ist. Israel war nicht darauf vorbereitet und wurde dafür für seinen Messias auch gerichtet. Aber ihr Versagen hat Gottes Werk nicht eingeschränkt. Denn er hat uns als Nichtjuden aus Gnade hineingebracht. Aber Gott hat das Volk Israel auch nicht vergessen. Seine Verheißungen an sie als Volk stehen immer noch und werden sich erfüllen. Denn Gottes Gnadengaben und Berufung können ihn nicht reuen. Was für eine Verheißung. Eines Tages werden sie ihren Messias erkennen. Dieser Tag ist noch nicht als Nation gekommen. Das muss in der heutigen Zeit wieder gesagt werden. Aber das eigentliche Problem war nicht der Mangel an Früchten. Das Problem war die Vortäuschung von Früchten. Das ist das Hauptproblem hier in diesem Text. Die Vortäuschung von Früchten. Sie taten und sagten die richtigen Dinge als Volk. Es sah so aus, als hätten sie eine Beziehung zu Gott. Aber in Wirklichkeit war das alles nur Show. Es war alles nur Religion. Die Realität war anders. Genau so wie die Realität anders ist, wenn dir eine Kamera ins Gesicht gehalten wird. Wie oft haben wir im Markus-Evangelium gelesen, wie hart die Herzen der Leiter Israels gegenüber Jesus waren. Die Menschen folgten ihm großenteils wegen dem, was er tun konnte und nicht wegen seiner Person. Nicht, weil er Messias war. Retter der Welt, Retter der Nation. Und es besteht immer die Gefahr, dass wir äußerlich gut aussehen, aber innerlich geistlich leer sind. Es ist leicht, geistige Gesundheit vorzutäuschen. Es ist einfach, darüber zu reden, wie ein Christ reden soll. Aber wenn niemand hinzieht, was schaust du dir an? Welche Worte kommen aus deinem Mund? Wie behandelst du die Menschen, die dir am nächsten sind? Wir können hier sitzen, unseren Namen auf oder in unsere Bibel vermerkt und so tun, als ob wir hier wären. Aber unsere Herzen können weit weg sein. Niemand, der auch nur eine gewisse Zeit mit dem Herrn gegangen ist, kennt diese Gefahren nicht. Es ist auch einfach, geistlich beschäftigt zu sein mit vielen guten Werken. Eben das zu tun, was wir als Christen eben tun. Wir lesen an einer Stelle in unserem Beam, wo Jesus muss jemand sagen, dass der anscheinend sein Leben für ihn gelebt hat, ich habe dich aber nicht erkannt. Es ist möglich, ein ganzes Leben zu leben und am Ende genauso unfruchtbar sein, wie Jesus diesen Baum hier findet. Die Juden taten eine Menge geistliche Dinge, aber es gab keine wirkliche Substanz darin. Es war nur Show. Es gab keine echte Anbetung darin. Er sagt, lasst uns den Schein loswerden und die Wirklichkeit zeigen. Also verflucht er den Baum. Und die Jünger hören das alles. Was ist die Realität? Im nächsten Abschnitt bekommen wir ein Bild von der Realität der geistlichen Leblosigkeit Israels. Auf Vers 15. Und sie kamen nach Jerusalem und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er ließ nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und lehrte und sprach zu ihnen, steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden? Ihr aber habt ein Räuberhülle daraus gemacht. Die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen konnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Und als es Abend geworden war, ging er aus der Stadt hinaus. Wir müssen bedenken, dass Jerusalem in dieser Zeit voll war. Voll mit Menschen. Wahrscheinlich waren es zu dieser Zeit 250.000 extra Menschen in der Stadt. Und ein paar Millionen da um den Stadt. Josephus, ein jüdischer Historiker, schrieb, dass 250.000 Lämmer würden am Passafest geopfert. So eine Menschenmenge. Und 250.000 Schafen sind auch nicht ich weiß nicht. Ich stelle das mir, das ist schwer irgendwie zu vorstellen. Wo sollen die 250.000 Schafe dahin? Aber 250.000 Lämmer wurden da geopfert. Es muss eine große Stadt sein oder große Gefühl von Menschen und Tiere da gewesen sein. Die Tempelanlage war riesig. Sie war 14,5 Hektar groß. Es war kein kleiner Bereich. Dort, wo der Tempel stand, gab es einen kleineren Bereich, in dem sich nur Juden aufhalten konnten. Dort gab es eine kleine Mauer mit Schildern, auf denen stand, dass die Nichtjuden, die eintreten wollten, für ihren eigenen Tod verantwortlich sind. So, es gab einen inneren Hof, wo jüdische Männer sein könnten. Es gab einen anderen Hof, wo jüdische Frauen auch sein könnten. Und dann außerhalb dieser zwei Höfe war ein dritter Hof, wo Jesus hier zu finden ist. Da, wo die Heiden hingehörten. Wo sie gucken konnten, wie Gott angebetet wurde. Und viele Juden reisen zum Passafest über weite Strecken zum Tempel. Für viele jüdische Familien war es schwierig, ein Lamm mitzubringen. Und so kaufen sie je nach ihren Möglichkeiten ein Lamm oder ein Tauben für das Opfer da. Jüdische Männer müssen auch eine Steuer an den Tempel einmal im Jahr zahlen. In der Währung des Tempels. Deshalb saßen in der hier Geldwechsler. Wie im Flughafen. Und wenn du diese Dinge verstehst, verstehst du auch, warum sie Tiere verkaufen und Geld tauschen würden. Aber dabei gibt es zwei Probleme hier. Erstens war es für die Hohepriester und seine Familie zu einem riesigen Geldgeschäft geworden. Zweitens wurde das alles dort gemacht, wo die Nichtjuden kommen dürfen. Um Gott kennenzulernen und anzubeten. Zum ersten Punkt, es ging nicht darum, Tiere an Leute zu verkaufen, die weit gereist sind, sondern auch darum, dass sie Leute mit Tieren abgewiesen haben, weil ihre Tiere nicht von diesem Markt stammten. Du kannst dir vorstellen, du kommst als Mittelschicht jüdische Familie dahin. Du wirst Gott anbeten, mit gutem Gewissen. Du weißt, was im Text steht. Du wirst Gott anbeten, du wirst Passafest feiern. Das, was für den letzten paar tausend Jahre dein Volk gefeiert hat, als große Erinnerung an Gottes Errettung. Und du kommst dahin zum Priester, zum Leviten, mit deinem Lamm, was du vorbereitet hast. Und der Levite sagt, nee, sorry. Gehört nicht, kann nicht geschlachtet werden. Du musst dahin gehen und ein extra Lamm kaufen, was viel teurer ist. Eigentlich, wenn das Lamm gepasst hätte, von Gottes Sicht, in Gottes Sicht. Oder eine arme Familie, die eine Taube kaufen muss, aber viel mehr bezahlt hat, als die Taube eigentlich wert war. Nicht nur die Tiere waren überteuert, sondern auch die spezielle Währung, die der Tempel für seine Steuern verwendete, war ein Unding. Du musstest dein Geld davon umtauschen, aber zum Beispiel mit einem Aufschlag von 10% für den Service. Es war eine Geldmacherei. Es ist nicht, was Gott wollte. Und es fand alles da statt, eigentlich, wo Gott begegnet werden sollte von dem Volk. Das Herzstück der Sache war das Herz Gottes, das in seinem Haus angebetet werden sollte. Es sollte bekannt sein, er sollte bekannt sein und der Nation bekannt gemacht werden. Gott ist sehr eifersüchtig auf seine Herrlichkeit und seinen Ruf. Er ist oft hart gegenüber Menschen, die ihn falsch darstellen, weil dies seinen Charakter widerspiegelt. Gott wollte Anbetung sehen. Was hat Jesus dort gefunden? Haben sie dort Anbetung gefunden? Nein, sie fanden einen Markt für die Juden. Das ist es, was Jesus an diesem Morgen begrüßte. Es war missbräuchlich und verdarb die Anbetung Gottes. Und das ist das zweite Mal in diesem Dienst, dass er den Tempel reinigt. Er sieht das und denkt, das gehört nicht hierhin. Und als Gott darf ich was darüber sagen. Ich darf die Realität zeigen. Was für ein Show hier das alles geworden ist. Und das ist das zweite Mal, dass Jesus hier aufgeräumt hat. Wir lesen vom ersten Mal in Johannes Kapitel 2. Das heißt, dass Jesus am Anfang und am Ende seines Dienstes den Tempel aufgeräumt hat. Er reinigt den Ort, an dem Gott angebetet wurde und zeigt, wie geistlich tot sie als Volk geworden waren. Jesus hatte ihnen Zeit gegeben, sich aufzuraffen, umzukehren. Aber das ist nicht geschehen in dreieinhalb Jahre Dienst. Das erinnert uns an die Eigenschaft Gottes. Er ist langsam im Zorn. Er freut sich nicht über den Tod der Bösen. Er hat keine Freude daran, Menschen zu verurteilen. Es gibt uns Menschen eine Chance nach der anderen, um das zu korrigieren. Und was wir seiner Meinung nach in unserem Leben korrigieren müssen. Das ist Gottes Herz für dich und für mich. Dass er seinen Sohn für uns geschickt hat. Damit du und ich seine Gnade und Vergebung empfangen kannst. Und Jesus dreht nicht nur die Tische um, sondern wir sehen, dass er mitten in all dem irgendwie anfängt, sie zu lehren. Dieses Text ist irgendwie so, ich würde gerne diesem Video irgendwann im Himmel sehen. Jesus schmeißt ein paar Tische um, sagt, treib Leute aus und dann sitzt da und lehrt. Was durch die Leute's Kopf gegangen ist, weiß ich nicht. Aber sie müssen da einfach gestaunt haben. Und was sagte Jesus? Er erinnert sie an Jesaja Kapitel 56, Vers 7 und Jeremia Kapitel 7, Vers 11. Mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Erweckt das in den religiösen Führern ein Herz der Reue? wenn ihre Schrift benutzt wird, um zu sagen, wie weit sie tatsächlich von der Anbetung Gottes entfernt haben? Ihre Herzen bleiben hart, aber sie sind feige, denn so sehr sie Jesus auch tun wollten, ihre Beliebtheit bei den Menschen und das, was die Menschen denken konnten, sind ihnen aber wichtiger. Sie werden also weiter nach einer Gelegenheit suchen, Jesus zu töten. Und noch in dieser Woche werden sie den größten Mord in der Geschichte der Welt auch begehen. Den Mord von Jesus. Und am Ende des Tages wird Gott unsere Entscheidung respektieren. Genau wie er die Entscheidung des Volkes respektiert. Wenn wir ein hartes Herz haben wollen, lässt er uns unser hartes Herz behalten. Das siehst du in der Geschichte von Pharao, in der Erlassung des Volkes Israels. Gott verhärtete sein Herz, weil Pharao das so wollte. Aber das muss nicht unsere Entscheidung sein, wie wir noch sehen werden. Und Jesus verlässt den Ort am Ende des Tages und kehrt nach Bethanien zurück, wo er sich aufgehalten hatte. Aber was ist mit dem Flug des Feigenbaums? Ist der Feigenbaum gestorben? Was ist passiert? Wir lesen auf Vers 20. Und als sie am Morgen vorbeikamen, sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnert sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer. Und in seinem Herzen nicht verzweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch immer im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel euer Verfehlungen nicht vergeben. Jesus kehrt an diesem Dienstagmorgen nach Jerusalem zurück. 3 Tage vor Karfreitag hier in unserem Text. 3 Tage bevor er für die Sünden der Welt sterben würde. Und was sehen sie, als sie dem voll belaubten Feigenbaum vorbeigehen? Der Baum war bis zu seinen Wurzeln verdorrt. Das ist das beste Bild, was ich finden könnte online. Dafür ein verdorrter Baum. Tot. Kein Leben mehr. Und Petrus ist erstaunt. Alle anderen 11 Jünger sagen nichts. Petrus aber musste was sagen. Erstaunt und erinnert sich daran, was Jesus am Tag zuvor gesagt hatte, als er ihn verflucht hatte. Es ist das einzige Wunder, das Jesus tut, das Natur zerstörte. Schon interessant, oder? Beachte, dass es über das hinausgeht, was Jesus gesagt hat. Er sagte, dass er unfruchtbar sein wird. Aber er war nicht nur unfruchtbar, er war jetzt leblos. Und hier gibt ein geistliches Prinzip. Wir sind nur dann wirklich geistlich lebendig, wenn wir geistliche Früchte tragen. Ein Kommentator drückt es so aus. Aber sowohl in der Natur als auch in der Gnade führt Fruchtlosigkeit immer zum Tod. Nur durch das Tragen von Früchten wird das Leben aufrecht erhalten. Behalte das im Hinterkopf, wenn wir uns die letzten Verse unseres Textes heute Morgen anschauen. Die Antwort Jesus an Petrus und seine Verwunderung über den verdorrten Feigenbaum ist interessant. Wenn du sie zum ersten Mal liest, denkst du, was hat das mit dem verdorrten Feigenbaum zu tun? Jesus spricht hier zwei Punkte an. Erstens den Glauben und zweitens die Vergebung. Was hat das mit der Nation Israels zu tun? Zunächst einmal, auf welchen Berg bezog sich Jesus, als er mit den Jüngern darüber sprach? Er bezog sich wahrscheinlich auf den Tempelberg, dass sie zu diesem Zeitpunkt den Ölberg östlich von Jerusalem erklommen und nach Westen in Richtung Jerusalems blickten. Und das passt auch am besten in den Kontext hier. Warum sollte Jesus das sagen? Weil der Glaube an Gott der Schlüssel zum geistlichen Leben ist. Zu geistlichen Frucht in unserem Leben. Der Glaube ist die Nährstoffe, die dem Baum Leben geben. Die uns geistliches Leben und Frucht geben. Sie aber vertrauen in ihre Religion mehr als alles, mehr als sie an den Gott Israels glauben. Religion tut es. Sie saugt das Leben aus unserer Beziehung zu Gott heraus, weil es eine Liste von Do's und Don'ts ist. Aber der Glaube ist aktiv, lebendig und frisch. Der Glaube schenkt Leben und kann große Dinge in unserem Leben bewirken. Jesus übertreibt hier, um zu zeigen, wie viel er in unserem Leben bewirken kann und möchte durch den Glauben. Wir erinnern uns an 1. Johannes Kapitel 5, Vers 14, dass wir nach dem Wille Gottes fragen müssen, wenn wir irgendwas bitten. Gottes Wille ist es höchstwahrscheinlich, den Berg dort zu lassen, wo er ist. Er kann ihn versetzen, wenn er will. Er will aber den Berg des Unglaubens in unserem Leben versetzen. Er will die Berge der Angst in unserem Leben versetzen. Er will die Berge der Sucht in unserem Leben versetzen. Und wenn der Glaube aktiv ist und wenn wir ihm in unserem Leben nachgehen, werden wir Früchte tragen. Wir werden geistlich lebendig und gesund sein. Wir werden sehen, wie sich diese Dinge in unserem Leben mit der Zeit entwickeln. Genauso wie es Zeit braucht, bis auch eine Frühlingsblüte, ein köstlicher Apfel im Oktober geworden ist. Geistliches Leben und Frucht kommen aus dem Glauben. Und eines der größten Hindernisse für geistliches Leben und Frucht ist Unversöhnlichkeit in unserem Leben. Jesus verbindet hier in unserem Gebetsleben und Gottes Vergebung für unsere Sünden mit unserer eigenen Fähigkeit, denen zu vergeben, die gegen uns gesündigt haben. Vergebung hängt nicht davon ab, dass die Person sagt, es tut mir leid. Das ist eine unbiblische Theologie. Und ich kenne Leute, die das glauben. Jesus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Gott hängt keinen sündigen Groll, wie du und ich es tun können. Zu sagen, dass Gott mir erst vergeben hat, als ich umgekehrt bin, bedeutet, dass ich anderen nicht vergeben muss, bis sie mich um Vergebung bitten. Du stellst dich in diesem Moment an die Stelle von Gott. Du argumentierst gegen diesen Vers. Willst du mit diesem Argument wirklich eines Tages vor Gott stehen? Ich musste diese Person nicht vergeben, weil sie nicht die Worte "Bitte vergib mir" benutzt haben. Ich nicht. Ich weiß, dass das Schmerz tief sitzt. Ich stecke nicht in deine Schuhen. Aber ich weiß, dass Jesus den Schmerz von Ablehnung und Missbrauch kennt. Gott, der Vater, weiß, was es bedeutet, einen Sohn zu verlieren. Er bietet dir heute Morgen seinen Trost an und möchte dir helfen, zu vergeben. Weil du hinderst nur durch deiner Groll Gottes Wirken in dein Leben. Gottes Wunsch ist geistliches Leben und Frucht für dich und mich. Er will, dass es nicht nur ein Show ist, sondern die Realität in unserem Leben. Der Tempel ist leider zu einem Show geworden. Gott wollte die Früchte der Anbetung sehen. Er wollte die Früchte der Glauben und die Vergebung. Und dieser Text erinnert uns, wie wichtig Anbetung für Gott ist. Anbetung zeigt die Realität, die Früchte, die sein soll. Nämlich Glauben und Vergebung. Wie können wir diese Dinge pflegen in unserem Leben? Es fällt mir ein Text ein, was ich gerne lesen möchte. Und ihr kennt den Text. Aber diesen Text drückt es so gut aus. Und verbindet so gut mit diesem Text hier. Johannes Kapitel 15, Vers 1 bis 11. Jesus redet: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Er schneidet jede Rebe ab, die keine Frucht bringt, und beschneidet auch die Reben, die bereits Früchte tragen, damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon durch die Botschaft, die ich euch gegeben habe, beschnitten. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird fortgeworfen wie eine nutzlose Rebe und verdorrt. Solche Reben werden auf einen Haufen geworfen und verbrannt. Doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht hervorbringt und meine Jünger werdet. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr mir gehorcht, bleibt ihr in meiner Liebe, genauso wie ich meinem Vater gehorche und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude auch euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Wie viel Freude wäre an diesem Tag im Tempel aufgekommen, wenn sie dort ihren Messias angebetet und auf ihn gewartet hätten, wie sie es hätten tun sollen. Gott hat für Gläubige einen Ort der Freude und Fruchtbarkeit vorgesehen. Und wenn wir fruchtbar sind, werden wir auf natürliche Weise auch anbeten. Aber wir müssen unseren Messias kennen. Wir müssen eine authentische Verbindung zu ihm haben. Er möchte keine Show. Er möchte real, echt. Er braucht unsere Show nicht. Er will die Realität. Lass uns beten, dass er uns weiterhin zu einem Volk und zu einer Gemeinde macht, in der die Frucht echt ist und in der er angebetet wird. Das ist unser Herz, Jesus. Dass die Früchte in unserem Leben echt sind. Dass wir keine Blätter haben, die wir keine Show machen, wenn die Realität so anders ist, Jesus. Hilf mir, dass du uns ermutigst, Jesus, in dir zu bleiben. nah an dir zu stehen und wenn wir merken, dass wir abgedriftet haben, zurückzukommen. Und wenn unsere Herzen, unsere Gedanken weit von dir entfernt sind, zurückzukommen. Du kennst unsere Herzen. Durch und durch. Und du liebst uns. Du bist so geduldig mit uns, Jesus. Herr, wir bitten dich, dass wir echte Früchte haben in unserem Leben. Früchte des Glaubens, Früchte der Vergebung, Früchte des Heiligen Geistes hier in unserem Leben. Liebe und Freude, Sanftmut und Geduld. Herr, wir bitten dich, dass du das tust. Wir können das nicht ohne dich machen. Danke, Jesus, dass du uns mit solchen Text herausforderst. Nicht, weil du uns den Zeigefinger zeigst, sondern weil du sagst, hey, ich hab dich lieb. Ich hab was Besseres. Ich möchte mehr. Ich möchte näher mit dir in Verbindung sein. Danke, Jesus, dafür. Amen.